Heike, Tee und frisch gebackenen Kuchen zu haben und jetzt über das Fasten zu sprechen, das ist doch auch was Wunderbares, oder?
Hat wirklich was, ne? Hat viel Humor, oder?
Ich finde, das hat Humor, aber vielleicht ist es auch ein bisschen die Vorbereitung auf die Zeit, wenn man auf irgendetwas dann verzichtet, vielleicht auf Süßkram, auf Kuchen oder sowas, das weiß ich.
Weil man sich dann freut wahrscheinlich, ne? Noch freut und genau. Sagt, oh wunderbar, genießen wir das jetzt ganz doll, weil bald wird es ganz anders werden, ja. Jedenfalls hat es, glaube ich, nichts davon, wir predigen Wasser und trinken Wein. Das ist hier nicht gemeint.
Naja, man könnte über das wahrscheinlich diskutieren. Sag mal, wir reden heute über das Fasten. Das ja. Hat auch einen Grund, wir sind bald in der Fastenzeit. Der andere Grund ist, du wirst einen Workshop dazu machen. Also steht so einiges an. Aber was waren denn so deine ersten Gedanken, als dir das so in den Sinn kam? Ach, Fasten wäre mal ein Thema, was jetzt langsam dran wäre. Was waren deine ersten Gedanken? Nehmen wir mal uns mit.
Ja, das ist eine gute Frage. Es schwebte immer so ein bisschen, es schwebt ja in dieser Zeit sowieso einem irgendwie im Kopf herum, nicht? Weil wir ja gerade in der Fastenzeit sind und wir kennen das ja von den Christen, wir kennen es aber auch von den Muslims, ne? Die ja auch über das Jahr verteilt immer irgendwie eine Fastenzeit haben. Ja, das ist sehr ambivalent und ich vermute, so wird es den meisten gehen, nicht? Die meisten sagen, oh, schön, mal so ein bisschen, alles so ein bisschen runterschrauben, reduzieren, ne? Auf eine gute Weise weniger werden. Aber dann hat man irgendwie auch so Gedanken, ach nee, wollen wir das heute schon? Ach, ist doch so schön, nicht? Dieses Kuchenstück, was wir hier gerade haben, das gönnen wir uns. Das ist schon ambivalent, oder? Man muss sich schon ein bisschen einen Ruck geben, um zu sagen, es muss mir Sinn machen, wenn ich das jetzt mache.
Das ist der Grund, warum wir heute auch darüber sprechen wollen. Sag mal, wie das bei mir ist, wenn mir jemand mit Fasten kommt, das bedeutet für mich sofort Verzicht auf etwas, mir wird etwas weggenommen und es bedeutet auch die eigene Challenge, halte ich das überhaupt durch? Und ich bin ja jemand, der zum Beispiel wahnsinnig gerne Kuchen mag. 40 Tage ohne Kuchen wäre für mich, also das wäre echt eine Herausforderung. Wir werden heute darüber reden, wir werden auch über die Idee dahinter reden, über die Ziele reden. Und wir werden heute auch lustige Begriffe hören. Ich werde etwas zum Butterpfennig sagen, zum Pancake Tuesday und wir werden vielleicht über die Zahl und die Bedeutung der Zahl 40 sprechen. Also es soll heute ganz unterhaltsam zugehen, aber natürlich geht es auch um Wichtiges und Spannendes. Heike, was bekommen wir denn, wir Menschen, wenn wir anfangen zu verzichten?
Ja, ich glaube, da müsste man aber auch erstmal so ein kleines bisschen, wie du das eben auch sagtest, über das Wort Verzichten nachdenken. Nicht? Ich glaube, wenn wir so anfangen zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich auf was verzichten, da habe ich immer das Gefühl, dass ich von Beginn an schon ein ganz kleines bisschen schmälere, was am Ende dabei rauskommt. Ich habe immer das Gefühl, dass es eine gute Idee ist, mit Verzichten anzufangen, wenn uns etwas zu viel geworden ist. Das ist ja oft so der Punkt, wo viele Leute sagen, so, jetzt habe ich wirklich zu viel Kilos und das schleppt sich schwer und die will ich jetzt mal loswerden und dann macht es mir nicht so viel Mühe. Dann ist es nicht wirklich ein Verzicht, sondern das gute Gefühl hier war wirklich von allem zu viel. Jetzt sind wir aber nur auf der Körperebene, nicht? Unser Workshop geht ja so ein kleines bisschen, geht ja um eine andere Ebene. Da geht es ja um, das ist ja dieses innere Fasten, nicht? Das heißt, auf der emotionalen und auf der mentalen Ebene etwas loszulassen, sprich auf was zu verzichten, ist aber im Grunde ein vergleichbarer Prozess, nicht? Der ist eigentlich genauso wie das Körperfasten, geht nur nach innen, nicht? Ich kann von allem zu viel haben, zu viel Emotionen, mit denen ich gar nicht umgehen kann. Das müssen nicht immer nur schwierige Emotionen sein. Es können auch, jeder, der verliebt ist zum Beispiel, sagt auch oft, oh mein Gott, das kann ich gar nicht bewältigen, wie gehe ich denn damit um? Oder Gedanken auf der mentalen Ebene ist es ja ganz genauso. Da hat man ja manchmal viel mehr noch, manchmal als bei den Gefühlen, ein solches Gedankenkarussell, was einen dann irgendwann nur noch beschwert. Man möchte eigentlich mal raus. Und das bedeutet im Grunde auf beiden Ebenen, emotionaler und mentaler Ebene. Warum möchte man raus? Man will nicht wirklich raus, sondern man verliert sich selber auf diese Weise ein bisschen aus den Augen. Man hat nicht mehr wirklich das tiefere Innere sozusagen im Zentrum und kann dieses Ganze, was sich da so in Gefühlen und in Gedanken abspielt, nicht mehr steuern. Und deswegen ist es ein guter Prozess zu sagen, ich lasse das erstmal los, wenn man denn wüsste, wie.
Das ist das eine, aber lass uns noch mal weiter bei der Motivation bleiben, die du, glaube ich, eben ganz gut beschrieben hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es aber zwei Typen. Einmal die Typen von Menschen, die sagen, mir ist es zu viel, ich möchte davon weniger, weil ich ertrage es nicht mehr oder es belastet mich. Dann gibt es aber sicherlich auch der andere Typus, da würde ich mich in einigen Punkten zu zählen, wo ich weiß, es wäre ganz gut für mich, wenn ich weniger hiervon und weniger davon, aber es ist noch gar kein richtiges Problem für mich. Also nehmen wir mal zum Beispiel Social Media, das Gucken auf Instagram und Facebook und so weiter. Ist ja an sich nicht wirklich was dramatisch Schlimmes, aber man kann die Zeit natürlich auch besser nutzen, indem man spazieren geht oder was auch immer. Wie ist es da mit der Motivation? Also reicht das aus, wenn ich mir vom Kopf her sage, ach, ich müsste mal verzichten? Oder ist das keine gute Idee?
Reicht eigentlich nicht aus, nicht? Das weiß eigentlich jeder, der sich damit auseinandersetzt, oder? Also der einfach gedanklich sich damit ein bisschen befasst. Das hat immer sowas, ne? Es ist immer in der Möglichkeitsform. Ach, ich sollte wohl und ich müsste mal und es könnte doch, ne? Diese ganzen Möglichkeitsformen, da ist nicht genug Druck hinter. Aber ich finde deine Frage sehr gut, Markus. Das sind wirklich diese zwei Typen. Es gibt diese einen, die eben tatsächlich von allem irgendwie völlig überfordert und überwältigt sind. Wie gesagt, Gedanken und Gefühlen und wo das irgendwann wirklich eine unabdingbare Notwendigkeit ist, zu sagen, hier muss ich was tun, sonst geht es irgendwie nicht. Ich verliere mich einfach, es geht so nicht weiter. Und es gibt ja die andere Form, die gibt es ja schon seit Tausenden von Jahren. Das ist ja die, an die du dich so ein ganz kleines bisschen anlehnst, wenn du sagst, es wäre ganz gut, ne? Besser ein bisschen spazieren gehen und jetzt immer ausmachen, also nicht das nächste YouTube-Ding jetzt auch nochmal anschauen. Das ist ja das, was seit Tausenden von Jahren von vielen Religionen sozusagen als Struktur, als Möglichkeit für Menschen eingebaut ist. Ne? Bevor wir uns nicht dem Osterfest nähern, liebe Leute, ne, wäre es ganz schön, wenn ihr in einer anderen inneren Haltung dahin kommt. Ne? Und deswegen hört mal vorher auf, alles Mögliche in euch reinzustopfen. Dann habt ihr eine andere Haltung. Der Buddhismus baut das ja auf eine andere Weise immer ein. Das ist eigentlich eine immerwährende Einkehr sozusagen, sagt, lasst mal dieses sein, macht mal das nicht, dann kommt ihr auf schnellerem Wege zu euch. Das sind diese strukturellen, fast verordneten Möglichkeiten. Nicht? Das ist so ein bisschen das, wovon du auch sprichst.
Das genau, nur dass es die Verordnung heute nicht mehr gibt, weil die christliche Kirche den Einfluss zumindest hier in Deutschland auf die Menschen nicht mehr so
nicht hat. Und auch tatsächlich der Islam hat zwar, nicht, das sieht immer in den Medien so doll aus, wenn so viele nach Mekka pilgern, aber ob sie auf der inneren Ebene das tatsächlich auch verstehen, nicht? Dieses strukturell verordnete innere Fasten ist auch die Frage, ne? Das stimmt. Also diesen Anreiz oder dieses Verständnis, wofür es gut ist, das ist eigentlich gar nicht mehr so sehr da heute. Das ist wahr.
Wir reden ja nachher noch mal ein bisschen über den Workshop, was du so vorhast, aber ich möchte es jetzt gerne an der Stelle schon wissen, wenn wir gesagt haben, wir können diese beiden Typen so unterscheiden, also Typus ich muss wirklich ganz dringend was verändern und Typus, ich möchte eigentlich was verändern, weil ich meine Persönlichkeit entwickeln möchte. Sind beide Typen bei dir in dem Workshop gut aufgehoben?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schau mal, weil das fühlt und denkt man ja zum Ende hin. Ne? Es geht jetzt um das Ergebnis. Am Ende, ne, es gibt ja diesen schönen lapidaren Spruch, viele Wege führen nach Rom, aber der stimmt ja tatsächlich auch. Ne? Das heißt, ob ich jetzt unter diesem Druck, nicht, weil ich mich so mit allem belastet habe, nicht emotional, mental, dann irgendwann gar nicht anders kann, als mich auf den Weg zu machen, ist immer noch Wachstum, ist trotz allem Wachstum. Oder ob ich schon ein gewisses Verständnis dafür habe und sage, naja, das habe ich immer mal wieder gemacht oder das kenne ich auch, meine Eltern haben es auch gemacht oder was auch immer oder meine Freunde machen das und ich weiß auch um das Ergebnis, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe, ist eigentlich am Ende egal. Was dabei rauskommt, ist wirklich Wachstum. Deswegen sind auch wirklich diese beiden Typen im Workshop beide gut aufgehoben.
Wir reden da später nochmal drüber, wie denn das Geschenk am Ende der Fastenzeit aussehen kann. Wo stehen wir denn zeitlich eigentlich in Sachen christliches Fasten? Da, aus dem Kulturkreis kommen wir ja sozusagen. Denn ich meine, es beginnt jetzt unmittelbar in der kommenden Woche.
Ja, das ist
am Aschermittwoch, oder?
Am Aschermittwoch beginnt dieses Fasten. Und es sind ja diese 40 Tage, um die es geht, nicht? Die ja damit, also da sozusagen will man im Grunde einen ähnlichen Prozess machen wie Jesus Christus, der eben 40 Tage in der Wüste war, nicht? Das ist ja das, woran man sich da angleicht. Und der ja auch auf die, im Grunde ein, wenn man so will, ein Fasten natürlich nicht auf der äußeren Ebene Da ist es nicht um Essen gegangen. Ne? So, aber was ich zum Beispiel am Christentum auch so spannend finde, selbstverständlich konnten die, glaube ich, in früheren Zeiten, weil die Menschen ja vielleicht noch gar nicht so weit waren, dass sie wussten, was bedeutet eigentlich eine innere Entwicklung. Selbstverständlich konnte man es ihnen nur über dieses wir essen und wir trinken eben anders und weniger, ne, nahe bringen. Das finde ich schon eigentlich ein guter Beginn sozusagen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Wobei ich das doppelt erstaunlich finde, weil ich meine, wir reden jetzt über Zeiten, weiß ich nicht, 400 nach Christi oder sowas, da ging es ja schon los mit der Fastenzeit. Da reden wir über eine Zeit, wo ich glaube, dass es den Menschen doch auch so rein nahrungsmitteltechnisch noch gar nicht so wahnsinnig gut ging, oder? Also ja, haben die nicht schon immer gedarbt und dann mussten sie auch noch fasten? Das stelle ich mir also wirklich geradezu doppelt schwierig vor.
Ja, ich glaube, das schwankte natürlich auch im Laufe der Geschichte. Da gab es sicher Zeiten, in denen Menschen sehr wenig zu essen hatten und da gab es dann auch Zeiten, in denen Menschen sehr viel zu essen hatten. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich der Punkt gewesen. Wo hätte man sozusagen anfangen sollen, das Verständnis der Menschen für ich verzichte auf etwas und mache dann die Erfahrung, nicht, dass ich auf der inneren Ebene dann mehr habe. Das war ja sehr wohl zu Beginn des Christentums tatsächlich ein Ansinnen. Nicht? Je mehr wir etwas lassen, umso mehr merken wir, was ist denn dann übrig? Oh ja, da ist was ganz Tolles übrig, nämlich in meinem Herzen, ne? Oder in meinem Geist. Da ist plötzlich was da und damit mache ich Kontakt. Zu Beginn des Christentums war das, glaube ich, auch tatsächlich einfach eine ganz, ganz wichtige Lehre. Egal, wie wenig wir haben, indem wir vielleicht das Wenige, was wir haben, auch noch weglassen, merken wir, trotzdem sind wir noch da. Wir sind nicht verloren, wir sind vorhanden. Später allerdings im Christentum muss man ja leider sagen, dass das Christentum das natürlich aus ganz anderen Gründen gemacht hat. Ja. Ich habe gesagt, ihr seid einfach sündige Menschen und ihr müsst eben eine Weile bestraft werden und dann die 40 Tage fasten. Super.
Da komme ich jetzt mit dem Butterpfennig um die Ecke. Ich habe ja ein bisschen mich eingelesen. Hast du den Namen Butterpfennig schon mal gehört? Ich kannte den nicht.
Das sagt mir tatsächlich
nichts. Das ist wie bei den Sünden, die man sich ja auch erkaufen konnte, also den Ablass. Man sich erkaufen. So gab es einen Butterpfennig. Pfennig. Das heißt, wenn ich in dieser Zeit der 40 Tagen zwischen Aschermittwoch und Gründonnerstag, wenn ich da Hunger auf was Süßes hatte oder auf Butter hatte, auf Fleisch hatte, dann konnte ich halt einen bestimmten Betrag an die Kirche zahlen. Und dann hat der Bischof gesagt, na gut, Markus, ich erteile dir hiermit die Erlaubnis, dass du jetzt doch ein Kotelett essen darfst. Das ist der Butterpfennig.
Das ist ja spannend. Wie spannend, habe ich auch noch nie gehört. Wahrscheinlich wollte der Bischof auch selber gerne
erteilen. Ich denke es auch und mir fällt noch etwas Zweites ein, was mir auch nicht bewusst war. Es gab tatsächlich im Christentum noch eine zweite Fastenzeit und die ging vom 11. November bis zum 6. Januar. Also vom Martinstag bis zum eigentlichen Geburt des Jesukindes. Und deswegen, auch die Frage hat sich jetzt bei mir erklärt, deswegen gibt es auch den dicke Martinsgans.
Ja, das ist richtig. Das hat damit zu tun.
Weil die Leute da einfach nochmal richtig gegessen haben. So wie wir heute unseren Apfelkuchen essen.
Ja, hat aber natürlich in damaliger Zeit, nicht? Also das hat sich im Laufe der Jahrhunderte leider immer mehr in die Richtung entwickelt, die Leute zu maßregeln. Ne? Mhm. Den Leuten zu sagen, passt mal auf, hier gibt es wirklich außer eben der göttlichen Gerechtigkeit und dem göttlichen Blick auf euch eben noch die kirchliche Obrigkeit. Die hat euch im Blick.
Und ne? Das ist die Machtfrage. Ne?
Das ist eine Machtfrage, ganz eindeutig. Mhm. Ne? Wir nehmen euch jetzt mal weg und dann geben wir euch das wieder. Und das kommt nicht unbedingt von Gott, sondern das kommt eben von der Obrigkeit der Kirche. Ne? Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte doch eigentlich immer mehr bewährt.
Lass uns einen kleinen Ausflug zur Astrologie machen, denn auch astrologisch sind wir jetzt in einer ganz spannenden Zeit. Wir gehen das astrologische Jahr geht zu Ende im Zeichen der Fische. Und da beginnt sozusagen dann ja auch die Fastenzeit. In welchem Zusammenhang kann man das bringen?
Meinst du jetzt, da muss ich nochmal nachfragen, meinst du jetzt das Fische-Zeitalter, was zu Ende geht, und das Wassermann-Zeitalter, was beginnt, oder nur das astrologische Jahr. Fische-Zeichen, das genau. Jahr geht zu Ende, ja. Genau. Ja, da hast du völlig recht. Das hat, das finde ich, ist auch in der Bedeutung, das finde ich sehr schön, dass es immer mehr nach vorne kommt, dass es für die Leute tatsächlich auch immer mehr Bedeutung hat, weil es tatsächlich eine, wenn man so will, eine Zeit der Rückbesinnung noch ist, weil man eben sagt, so jetzt wollen wir mal schauen, was wir alles angesammelt haben in dem letzten astrologischen Jahr, was ja jetzt tatsächlich Ende März zu Ende geht, und was davon wir lassen sollten, nicht? Was können wir rübernehmen mit in diesen neuen Zyklus, der beginnt, und was sollten wir uns anschauen und dann wirklich Abstand davon nehmen, damit es uns im neuen Zyklus nicht beschwert, ja. Das finde ich eine sehr schöne Weise übrigens, ja.
Also eigentlich ja genauso ein Prinzip, was sich dann eben in der Fastenzeit auch wiederfindet. Was lasse ich los, was lasse ich gehen, was kann auch bleiben.
Ne? Ja, guck mal, und wenn man das zum Beispiel auf Lebensalter dann überträgt, ist es ja ganz genauso, nicht? Das, was ich als Kind erworben habe, was mir lieb und teuer geworden ist, sollte ich, wenn ich in die Pubertät komme, tunlichst loslassen, weil es dann nicht mehr so wirklich wirksam ist. Ne? Genauso wie das, was ich als junger Mann, junge Frau so hatte, was dann im Erwachsenenzeitalter auch nicht mehr kommt. Nicht gut, wenn wir jemanden sehen, der dann, wo man sagt, er hat noch Züge, nicht? Ist irgendwie schon 35 und hat noch so Züge von 20. Nicht? So, solche Phasen sollten immer mal, gibt ja auch diese 27, ne? 27-Jahres-Zyklus, den größeren Zyklus, es gibt ja auch kleinere Zyklen. Das ist diese Fastenzeit, gibt es eben nicht nur in den verschiedenen Religionen, sondern auch in den Lebensaltern, in den Jahreszyklen und so weiter. Ja, das stimmt.
Und das Ende des Jahres im Zeichen der Fische gibt uns wahrscheinlich auch nochmal einen Raum für eine besondere Tiefe, ne? Also wirklich für dieses Spirituelle, um in die Tiefe da auch reinzugehen.
Gerade weil es ja spannenderweise auch mit dem Fisch endet, nicht? Mhm. Weil der Fisch ist ja wirklich der spielerisch sagt, so, ich gleite mal in den tiefen Ozean, ne? In diese unbewussten Tiefen, nicht? Ich hole mir das alles mal ab, was alle Zeichen vor mir sozusagen zusammengetragen haben. Und das ist ja auch das Zeichen des Fisches. Ich gleite da jetzt einfach durch. Ich nehme nur noch, also man wird selten einen sozusagen übergewichtigen Fisch erleben, um das mal auf die materielle Ebene zu bringen. Ne? Der kann das wirklich alles loslassen. Ja, also alles, was nicht mehr reingehört ins Neue, gar keine Frage.
Ganz neue Aspekte hier, die
sehr spannend.
Ich hier heute mitnehme. Ihr da draußen wisst ja vielleicht, dass ich Fische bin. Was ist denn der Fastenursprung? Ist es etwas Spirituelles oder ist es etwas christlich-kirchliches? Weißt du das?
Nein, das ist tatsächlich in allen Religionen oder Urreligionen vorhanden. Deswegen ist es ja überall was Spirituelles tatsächlich, was nur von den verschiedenen Religionen dann auf eine andere Weise oft eben leider, nicht? Also da ist ja keine Religion von frei, nicht? Von Machtwünschen, die dann da reinspielen, leider beschwert. Aber der Ursprung ist immer der. Wenn ich in etwas Neues hineingehe, das ist eigentlich der Ursprung, nicht? Ich wachse, ich gehe in was Neues hinein, weil ich eben voranschreite. Und dann muss ich immer wieder schauen, wirklich spirituell, geistig, was mit reingehört in das Neue, was sozusagen mein Potenzial, mein Wesenskern, mein Ursprung ist. Und alles andere, was es nur beschweren würde, sozusagen karmisch wäre, das lasse ich los. Und um die Methoden, nicht? Die Methoden sind da vielfältig. Nicht? Das ist die Fastenzeit der Christen, nicht? Das ist die Fastenzeit, die mit dem Bayram endet, und andere Fastenzeiten im Islam und der Buddhismus, andere so, ne? Die Methoden sind unterschiedlich, aber wir kennen kaum die Methode, die in dem Workshop sozusagen mal angeschaut werden soll, nicht wirklich auf der emotionalen und mentalen Ebene.
Weil der große Vorteil dabei ist, dass ich diese Methode zu jedem Zeitpunkt, wo ich es brauche, einsetzen kann und quasi nicht an Rahmenbedingungen wie Aschermittwoch, Gründonnerstag und so weiter mich orientiere oder gebunden bin. Ne?
So ist es. Und weil wir auch nicht mehr in einem solchen Zeitalter leben, Markus, nicht? Die früheren Zeitalter, weil ja Menschen auch noch nicht ganz so weit waren, die brauchten auch diese Strukturen, ja. Nicht? Dass die Menschen wussten, so, jetzt gehen wir auf Ostern zu, jetzt kommt das und das, dann machen wir das und das. Ne? Und heute hat man sozusagen den Freiraum, das selbst zu machen. Wobei natürlich der Angang schwieriger sein kann. Also weil man ja nicht,
weil
man
dieser muss Rahmen ja selber, nicht da ist,
weil der Rahmen nicht da ist. Ja. So ist es. Ja. Und weil es oft eine sehr persönliche Angelegenheit ist, nicht, während früher, wenn die Massen da zur Kirche strömten, dann strömte man halt mit. Ne? Da war man mehr getragen.
Genau, man ist eine Gemeinschaft gewesen, hat sich darüber auch ausgetauscht, auch wenn man zum Beispiel das Fastenbrechen im Islam sieht, das ist ja auch ein großes Fest, was gemacht wird, und letztendlich ist es ja auch im Christentum Ostern, das große Fest, wo alle eben zusammenkommen. Wenn ich heute Fasten bei Google eingebe, als Kulturindikator sozusagen, um zu gucken, was denkt die heutige Zeit über das Fasten, dann kommt fast ausschließlich Heilfasten. Es geht also immer um den Körper. Ist das Ausdruck unserer Zeit?
Ja, ich finde, das ist immer noch Ausdruck unserer Zeit, ja, tatsächlich über den Körper als erstes Instrument und erste sichtbare Möglichkeit zu gehen. Das stimmt. Wobei natürlich man zu diesem Fall Heilpflasten wirklich sagen muss, jeder, der das mal gemacht hat, weiß ja auch, dass er automatisch eigentlich auch auf die andere, auf die tiefere Ebene kommt. Nicht? Alle sagen ja dann, ich fühlte mich irgendwie leichter, wacher, bewusster, gelassener und
sehr
so weiter.
Energetisch. Also die Leute sind ja sehr, also man glaubt ja, man sitzt entspannt in der Ecke und kann nicht mehr, weil man keine Kraft mehr hat oder das ist genau das Gegenteil, soll der Fall sein. Ich habe es noch nicht gemacht.
Ja, ich habe es schon ein paar Mal gemacht und es ist tatsächlich so, also das ist ganz wunderbar ist. Aber diese, die emotionale und mentale Ebene ist doch noch ein Stück gezielter eben. Die geht ein Stück darüber hinaus. Es ist ein anderes Training.
Aber die setzt sich sozusagen automatisch dazu.
Absolut, absolut.
Reden wir gleich nochmal drüber. Ich fand einfach das Thema auch von den Fakten, von der Faktenlage sehr gut. Ich habe zwei Geschichten noch mitgebracht, die möchte ich einmal loswerden. Zum einen gibt es eine Forsa-Umfrage. Die Forsa-Umfrage ist 4 Jahre alt, also relativ aktuell. Was glaubst du denn, liebe Heike, auf was verzichten denn die meisten Leute, wenn sie fasten? Also so jetzt hier so im deutschen Kreis.
Das ist spannend.
Auf was verzichten die?
Puh, dafür könnte ich tatsächlich schwer. Ich würde jetzt mal vermuten,
ist ganz banal.
Schokolade?
Ja, genau. Tatsächlich.
Ich zähle mich dazu.
62% verzichten auf Süßigkeiten.
Schweren Herzens, aber ich würde es tun.
62% verzichten auf Süßigkeiten. Was könnte das zweite sein? Ist ungefähr genauso.
Jetzt würde ich jetzt sagen, vielleicht Kohlenhydrate, solche Dinge?
Ja, fast. Ist Alkohol.
Ach, also, Alkohol, das wundert mich.
Tatsächlich?
Ja, das wundert mich tatsächlich. Weil das ist ja, guck mal, das ist ja schon so.
Die Zahl sagt aber nicht, dass die durchhalten. Die sagt nur, sie fangen an. Und wie lange das dann geht, das weiß ich nicht.
Also ist mein Wundern nicht so unberechtigt.
Ja, ich ahnte jetzt, wo es hingeht. Also Süßigkeiten, Alkohol, Platz 3 ist Fleisch, Platz 4 ist Rauchen. Aha. Und Platz 5 ist Fernsehen. Das kann man heute wahrscheinlich ein bisschen mit Social Media oder sowas verzeichnen.
Da kann man ein bisschen mogeln, da guckt man dann, macht man den Computer.
Fernsehen guckt keiner mehr. Und wenn wir schon bei diesen Wer wird Millionär-Fragen sind, das muss ich auch noch loswerden, weil ich das so schön finde. Es gibt ja, ich habe eine Zeit lang in Köln gelebt und da gibt es ja, ist ja jetzt Karneval gerade und zu den Tagen gibt es ja ganz viel Schmalzgebäck. Das ist so typisch für diese Zeit. Aber ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, woher kommt das eigentlich, dass man Schmalzgebäck isst. Es kommt daher, dass die Menschen damals ihre Lebensmittel aufbrauchen mussten. Butter und Eier und Zucker, weil ab Aschermittwoch ist Sense gewesen. Und deswegen haben die sozusagen nochmal alles irgendwie in den großen Topf geschmissen. Und was dann rauskommt, ist Salzgebäck. Ist
Schmalzgebäck.
Genau, ist Schmalzgebäck.
Ist ja spannend. Witzig, toll, ne? Wie klug die Menschen aber auch sind.
Und
immer wieder eine Möglichkeit suchen, so ein ganz kleines bisschen ihre Wege doch zu finden. Doch,
so. Und das ist sogar internationales Phänomen. Also im französischsprachigen Bereich heißt der Fastnachtsdienstag nämlich Mardi Gras.
Richtig.
Und es bedeutet fetter Dienstag.
Ist ja spannend. Ach, das ist ja spannend.
Und im englischsprachigen Bereich heißt es Pancake Tuesday.
Ach, ist ja spannend.
Weil dann nämlich mit dem ganzen Zeug Pancakes gemacht werden.
Wie toll. Ja, das ist ein bisschen wie so ein Fest, nicht? Also wir lassen uns sozusagen das Festliche reingehen. Ja,
so
das
wie
lassen wir uns nicht nehmen.
Wir unser Apfelkuchen heute. So, ja, genau. Jetzt nehme ich mich zurück und jetzt kommen wir wirklich nochmal auf den spirituellen Aspekt vom Fasten zu sprechen. Was unterscheiden sich zum Beispiel in den Zielen zwischen christlichen und buddhistischem Fasten? Weil ich glaube, damit kriegen wir das ganz gut auf den Punkt, in welche Richtung auch dein Workshop gehen wird.
Das Buddhistische. Ich fange mal mit dem Buddhistischen an, nicht? Weil wir über das Christentum jetzt schon einiges gesagt haben, aber komme ich gleich nochmal drauf. Das buddhistische Fasten, das hat ja eigentlich keine Zeiten, ne? Keine besonderen Zeiten, in denen das stattfindet. Im Grunde bietet der Buddhismus an jeden Tag, wenn man das denn möchte, über Meditation oder andere Übungen, die man hat, eben ins Fasten zu gehen. Das heißt, es ist im Grunde eine immerwährende Aufgabe zu sagen, durch den Tag zu wandeln, so sieht der Buddhismus das, und immer achtsam zu sein und zu sagen, schau doch mal, was im Tagesverlauf du hier wirklich brauchst, was dient sozusagen deinem Wesenskern, was dient dem Herausfinden, wer du wirklich bist. Nicht? Der Buddhismus ist ja die Religion, die sagt, am Ende steht, erkenne dich selbst und wer bist du, komme dir nahe. Und da ist die ständige Herausforderung, Aufforderung, wirklich im Täglichen, ne? Immer wieder zu schauen, ist das jetzt, trägt das dazu bei, trägt das nicht dazu bei. Ne? Während das Christentum ja so ein bisschen was anderes macht, natürlich möchte das Christentum eigentlich auch, ist ja auch eine tiefe spirituelle Lehre, den Menschen vermitteln, ihr seid etwas anderes als das, was ihr glaubt, dass ihr seid. Nicht? Der menschliche Körper, die Gefühle und die Gedanken. Nur das im Christentum erstens das immer nur in bestimmten Situationen, und zwar spannenderweise immer in bestimmten Zeiten, in denen die Kirche sozusagen eine Machtdemonstration vornehmen kann, nicht? Also Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alle diese Feiertage, in denen sie sagen kann, schaut mal, reduziert euch bitte, denn hier gibt es etwas, was größer ist als ihr. Und das unterscheidet sich tatsächlich vom Buddhismus. Der Buddhismus zielt auf den einzelnen Menschen ab und auf sein Vorankommen. Und das Christentum sagt, im Grunde sehr überspitzt und verkürzt gesagt, erkennt immer wieder, wie wenig und wie klein ihr eigentlich seid, weil über euch ist etwas, was grandios und groß ist. Das ist dies, leider, da ist ein kleines Machtgefüge sozusagen dabei.
Und dieses Grandiose und Große, ist das die Institution Kirche oder ist das...
Die Kirche, da muss man direkt schmunzeln, weil die Kirche natürlich immer behauptet, das wäre eigentlich die göttliche Ebene, ja, nicht der sie dienen. Aber ich glaube, da sind die nicht ganz ehrlich mit sich. Natürlich ist es die Institution Kirche, mit der sie, und das ist der Unterschied zum Buddhismus, mit der sie die Menschen natürlich auch die ganze Zeit unter Kontrolle hat, was der Buddhismus nicht will.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht auch so, dass der Buddhismus sich sozusagen auf mein Leben bezieht und das im Christentum eigentlich eher auf mein Dasein nach dem Tod ausgerichtet ist?
Ja, so
also
ist es.
Eine Erfahrung, die ich ja gar nicht mehr in meinem Leben machen kann.
Nein, und die ich auch nicht kontrollieren kann, von der ich auch gar nicht weiß, nicht, was sie mir bringt. Das ist, also hast du richtig gesagt, ein großer Unterschied zwischen dem Buddhismus und dem Christentum. Das Christentum sagt, hier im Leben seid ihr eigentlich nicht so viel. Nichts, nicht? Womit tatsächlich die Erkenntnis, die der Buddhismus gewinnt, dem total widerspricht. Weil wenn der in seinen Tag hineingeht und seine Übung macht, genau diese gegenteilige Erkenntnis hat, zu sagen, nee, hier bin ich doch, ich nehme mich doch wahr, hier ist doch etwas.
Ich habe ganz am Anfang von diesen 40 Tagen gesprochen, du hattest erklärt, das ist auch aus der Wanderung von Jesus durch die Wüste gekommen. Lass uns einmal auf den Rahmen von so Fasten-Episoden, Zeiten gucken. Ist es wichtig, dass man eine bestimmte Anzahl von Tagen hat? Oder sagst du, das ist eigentlich nicht wichtig?
Ich glaube, das ist eigentlich wirklich sehr individuell. Diese 40 Tage, das ist ja etwas, was eben einfach Christus vorgemacht hat. So, und alles, was Christus vorgemacht hat, hat man natürlich außergewöhnlich und besonders gefunden. Und gesagt, da ist ein Sinn drin. Da lag sicher auch für ihn ein Sinn drin. Ob das wirklich für alle Menschen auf diese Weise Sinn macht, da bin ich gar nicht so sicher. Denn das weiß ja jeder, der mal gefastet hat. Nicht? Der eine kann also sagt, ich bin schon nach einer Woche bei bestimmten Erkenntnissen oder bei mir angekommen. Der andere sagt, ich kenne auch Leute, die fasten. Die haben also mehr als 6 Wochen gefastet. Und da war, die hatten immer noch das Gefühl, da sind irgendwelche Blockaden. Nein, also ich würde diese Zahlen tatsächlich eher, ja, wie soll ich das sagen, als strukturgebende Hilfe für Menschen sehen, die diese Struktur
brauchen, ne?
Strukturelle Hilfe noch brauchen.
Weil wahrscheinlich ist es auch eine Typfrage. Für manche ist es ganz wichtig zu wissen, wann ist mein letzter Fastentag.
Auf jeden Fall.
Und andere können sich vielleicht auf die Reise begeben und können irgendwann selber sehen oder fühlen, oh, ich habe mein Ziel schon erreicht.
Also ich bin da, ich bin hier, ich nehme mich wahr, genau. Ich glaube, dass so sicherheitsbewusste Menschen wahrscheinlich gerne eben mit solchen Vorgaben leben, nicht? Weil sie sich dann auch wahrgenommen und angenommen und gesehen. Und das gibt ihnen so, ne, in der Mitte der Gesellschaft sozusagen auch eine sichere Position, nicht?
Was passiert mit den Emotionen, die zwangsläufig ja bei der Fastenzeit kommen? Was mache ich damit?
Ja, das finde ich eben so interessant und deswegen versuche ich das im Workshop mal ein bisschen anders anzuschauen, weil diese Emotionen und die Gedanken auch sind ja nicht nur Emotionen, sondern sind auch Gedanken, die während des Fastens eben massiv auftauchen, weil ja Gefühle und Gedanken nicht mehr an Essen gebunden sind. Ne? Also wir sind ja hier gerade beim Kuchen und du hattest eben gesagt, nicht als erstes geben die Menschen Schokolade auf, aber jeder von uns weiß, oh, wenn es mir heute nicht so gut geht, ach, ein Stück Schokolade, ne? Da bindet sich ein Gefühl dran.
Ja.
Das ist aber nicht unbedingt ein Gefühl, wenn es frei schwebend wäre, was mir noch gut tut, deswegen brauche ich ja die Schokolade. Ne? Oder mentale Ebenen, Gedanken, die Menschen beschweren, die greifen dann eher zu Substanzen, nicht? Da gibt es ein Gläschen Wein oder was auch immer oder Stärkeres. Nicht? Das bindet diese Gedanken. So, und wenn ich dann auf der Körperebene alle diese Produkte oder Substanzen loslasse, dann flirren die ja umher, die Gefühle und Gedanken. Und da habe ich noch nicht so viel Möglichkeiten gesehen, also in den Angeboten, nicht? Fastenangeboten, was mache ich denn damit? Und ich finde auch nicht unbedingt, dass es dann, also gibt es schon Angebote, die dann sagen, dann lass das frei schweben oder schau es dir an, verbinde dich nicht damit. Ich glaube aber, dass man sogar ein ganz kleines Stück weitergehen kann, nicht? Dass man das tatsächlich auch ein Stück, das Wort passt nicht ganz, ist aber trotzdem richtig, kontrollierter damit umgehen kann, bewusster. Ne, auf einen Wesenskern hin ausgerichtet, auf mein eigentliches Zentrum ausgerichtet. Ne? Ich kann sehr bewusst mit diesen Emotionen und Gedanken auch etwas machen oder nicht machen.
Wenn du im März diesen Fastenworkshop gibst, muss ich da hinkommen mit einem, weiß ich vorher schon, was ich fasten möchte, auf was ich verzichten möchte? Oder kann ich da hingehen und kann sagen, ich möchte mich erstmal mit dem Thema verbinden und möchte mal in mich hineinhorchen, vielleicht auch in den Tagen danach. Was ist es denn, was ich loslassen möchte?
Ich glaube, am besten ist es tatsächlich, und anders würde es wahrscheinlich auch gar nicht gehen, das unterscheidet sich eben tatsächlich vom Heilfasten oder Körperfasten, weil da weiß ich schon vorher ungefähr, okay, wenn ich jetzt
Suppe.
So, ne, darauf verzichte ich, das mache ich jetzt nicht, ja. Schade, ja. Das geht jetzt nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass die Leute möglichst unbeschwert dahin kommen. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil es ja tatsächlich bei den meisten Menschen so ist, dass sie sich gar nicht bewusst darüber sind. Sie sind wir alle nicht. Ich gehe so durch meinen Tag und dann kommt irgend so ein Gefühl hoch. Aber ich bin ja so trainiert, ne? Dann trinke ich einen Schluck Tee oder ich ärgere mich über den Postboten oder was auch immer. Ne? Irgendwo geht das hin, das Gefühl. Aber es ist mir nicht bewusst in dem Moment, dass ich etwas anderes tun könnte. Mit diesem Gefühl, was irgendwie nicht dienlich ist und zu viel ist, genauso wie mit Gedanken. Deswegen ist das vorher gar nicht so zu sagen. Es kann, es gibt viele Leute, die sagen, doch, ich bin immer wütend und ich raste immer sofort aus. Ja, okay, sowas, das wären dann wirklich prägnante Beispiele. Ne? Aber besser wäre es tatsächlich, wenn man hinkommt und voll Überraschung feststellt während der Übung, oha, dass hier solche Gefühle hier die ganze Zeit hier umherschwimmen und das sind auch noch meine. Ist eine Überraschung und da mache ich jetzt was mit oder solche Gedanken.
Jetzt hast du ganz beiläufig gesagt, während der Übung, ist das ein Workshop, wo ihr tatsächlich auch ins Handeln kommt, ins Üben? Weil Fasten zu trainieren ist ja gar nicht so einfach an einem Tag.
Nee, ist nicht so einfach, aber möglich.
Okay, das heißt, es wird auch was gemacht.
Ja, es wird was gemacht. Das ist eigentlich so ein Workshop, wo ich mir wünsche, dass tatsächlich so ein bisschen mehr Übungen als sonst in meinen Workshops gemacht werden, weil das wirklich etwas ist, was trainiert werden möchte. Das ist ja, die Menschen können viele Dinge schon trainieren, aber gerade auf dieser Ebene hat man ja festgestellt, dass man gar nicht so genau weiß, wie trainiert man das. Es ist im Grunde, wenn man es weiß, ganz leicht und macht sehr viel Freude.
Wenn ich da am Abend rausgehe oder am späteren Nachmittag, ich glaube, er geht so bis 16 Uhr etwa, wenn ich da rausgehe, was habe ich da mitgenommen?
Ich hoffe, dass die Menschen mitgenommen haben, einmal, aha, ich bin nicht die Gefühle, die den ganzen Tag mich irgendwie umtreiben. Ich bin auch nicht die Gedanken, von denen ich gar nicht wusste, wie sehr sie sozusagen meinen Tag kontrollieren, sondern ich bin etwas anderes sozusagen aus der Mitte meines Wesens, die in der Lage ist, das wünsche ich mir am meisten, sozusagen mal Chefin oder Chef zu sein und zu sagen, hey, ihr seid meine Instrumente und ich mache was mit euch.
Okay.
Also, dass man sozusagen eine Beziehung mit der emotionalen und mit der mentalen Ebene herstellt und sagt, so, ihr Lieben, wir werden uns mal anfreunden, ihr werdet also nicht den ganzen Tag immer über mich herfallen, sondern ihr merkt, hier, der Boss ist hier in der Mitte und wir machen mal das, was ich mir wünsche.
Es hört sich nach einem Orchester an,
ja.
Das auf einmal in Harmonie klangt.
Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung. Das stimmt tatsächlich. Das ist oft eine, kann man so nennen, eine orchestrale Aufführung sozusagen.
Ach, wie schön.
Und mit Erstaunen stellt man dann auch wirklich fest, wenn man das so macht, nicht? Wenn diese Gefühlsebene und die mentale Ebene feststellt, wow, hier gibt es tatsächlich etwas, das ist mehr als ich. Dass die Gefühle dann auch sehr, sehr gerne sagen, na fein, dann brauchen wir ja nicht immer auf den Tisch zu tanzen und dann gehen wir mal in Einklang mit dem.
Also die uns hier zuhören, bitte einfach mal in den Kalender schauen. Wir verraten natürlich auch das Datum. Es ist der
26.
März, ne?
März, genau. Mhm.
Und beginnt, ein Tagesworkshop beginnt morgens um
10 Uhr fangen wir an, genau. Und 16 Uhr ungefähr hören wir auf.
Und das Besondere an diesem Fastenworkshop ist, man darf auch was zu essen mitbringen. Ja, also ihr wollt gemeinsam auch einen Mittag.
kein Körperfasten.
Nein, genau. Aber trotzdem musste ich lachen. Es darf etwas, gemeinsam wird natürlich auch Mittag gegessen. Und das Tolle ist, dass diese Informationen ab sofort nachlesbar sind. Denn ich würde sagen, eine neue Ära hat begonnen, liebe Heike.
Ja, es gibt eine Homepage tatsächlich. Oh Wunder, ich bin die Erstaunteste von allen, dass ich jetzt eine Homepage habe.
So, jetzt stehen ganz viele Leute irgendwie stramm und denken so, was denn los? Heike hat eine Homepage, hat sie tatsächlich erreichbar über ihren vollständigen Namen, also heikeperakis.de und Perakis wird mit Doppel-R geschrieben.
Stimmt, das ist wichtig.
Ja. Und da sind eben alle Informationen in diesem Homepage auch drauf und dort gibt es auch einen Knopf, wo man sich quasi anmelden kann, indem man sich einfach bei Heike meldet, eine E-Mail schreibt, aber natürlich ist Heike auch noch weiterhin über WhatsApp und so weiter erreichbar und da bekommt ihr dann auch alle weitere Informationen. Auf was freust du dich, liebe Heike, bei diesem Workshop am meisten?
Ah, das ist wirklich eine gute Frage. Ich freue mich wirklich immer am meisten, weil ich das ja so ein bisschen in Ansätzen eben in meinen persönlichen Sitzungen, also den Einzelsitzungen mit Menschen schon oft gemacht habe, auf diesen Überraschungsmoment. Das ist immer ein so wunderschöner Moment, wenn die Menschen einzeln, aber wir werden das ja in Gruppen machen, dann ist es eigentlich fast noch schöner, wenn sie merken, wow, hier geht was. Ich kann hier tatsächlich aus meinem Innern heraus, erstens habe ich dieses innere, wow, das ist ja doll und so fühlt es sich an und so ist es. Und von diesem Wesenskern aus kann ich was bewegen mit dem, ne, was mich sonst bewegt. Also andersrum. Und das ist immer wirklich ein ganz toller Moment von Freiheit, von viel Raum, von Gleichgewicht, von Freude.
Ach, das ist schön. Und es dauert keine 40 Tage.
Und es dauert keine 40 Tage, genau.
Das ist halt auch wirklich etwas ganz Großartiges. Heike, es war wieder ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, für alle, die uns zugehört haben, war es auch ein Vergnügen. Und wir beide haben noch ein bisschen Apfelkuchen hier auf dem Teller und werden uns jetzt noch einen Tee gönnen und den Nachmittag genießen.
Richtig, wir sind ja nicht im Körperfasten. So. Wir essen jetzt leckeren Kuchen, den Markus super gebacken. Schmeckt übrigens ganz toll, hat Markus gebacken.
Ganz klassischer Apfelkuchen.
Wunderbar.
Vielen Dank. Vielen Dank. Und alle anderen wünschen wir auch einfach eine schöne Zeit. Und rechtzeitige Anmeldung, 26. März ist der Tagesworkshop.
Wunderbar. Dankeschön. Alles Gute bis dahin.
Tschüss.